Und sozusagen, das möchte ich einfach auch ein bisschen dieses Ziel verfolgen, heute über diesen Text und wie er uns aufgeschrieben wurde, zu staunen. Und wenn wir das gründlich gemacht haben, dann natürlich auch fragen, was hat er jetzt aber dann auch mit uns zu tun? Lasst uns anfangen, diesen Text gründlich anzuschauen. Und wir lesen Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten. So beginnt dieser Text. Was bedeutet das? Was sagt uns das? Das bedeutet, es gibt gewisse Begebenheiten, die diesem Abschnitt vorausgehen. Ja, wenn wir jetzt diesen Abschnitt anschauen, dann ist es eben sozusagen nur dieser Abschnitt. Aber es steht in einem Buch, es steht in einem gesamten Zusammenhang, der wichtig ist. Wenn wir diesen Vers lesen, dann möchte Gott, dass wir überlegen, okay, was ist hier davor passiert, bevor jetzt diese Situation kommt? Was war davor? Wenn wir eine Seite umblättern, bei mir steht als Überschrift in Kapitel 21 die Geburt Isaaks. So, das Ereignis schlechthin im Leben von Abraham. Die Geburt von dem Sohn, auf den sie 25 Jahre lang gewartet haben, der nicht und nicht kommen wollte. Es hat einfach nicht funktioniert. Sie haben auch mal versucht, es auf irgendeine andere Art zu lösen, als es Gott gesagt hatte. Ja, dann haben sie einen anderen Sohn bekommen, der heißt Ismael. Ja, weil es einfach nicht sein konnte, dass man mit so einem hohen Alter, also Sarai war sehr alt, doch noch ein Kind kriegen sollte. Aber dann ist es tatsächlich passiert. Sarah hat einen Sohn bekommen. Es ist der Sohn, den Gott verheißen hatte. Er hat ihre ganze Schande von ihnen weggenommen. Und die Zukunft von Abraham und seiner Frau Sarai war gesichert durch diesen Sohn Isaak. Und nicht nur das, auch die Zukunft der ganzen Menschheit, weil Gott gesagt hat, dass er durch diesen Samen letztendlich die ganze Welt segnen wollte. Und nach dieser Geburt von Isaak, so könnte man meinen, wenn da das Leben von Abraham geendet hätte, das wär top gewesen. Ja, viel auf und ab in seinem Leben, aber am Schluss hat es doch geklappt. Der Sohn ist da, Gott ist treu, Gott ist gut. Das Leben hätte dort enden können. Aber Abrahams Leben sollte dort nicht enden. Was geschah eben nach diesen Begebenheiten? Wir lesen, da prüfte Gott den Abraham. Eine Prüfung von Gott. Finde ich persönlich einen furchteinflößenden Gedanken. Prüfungen kennen viele von euch vielleicht noch aus der Schule. Vielleicht eine mündliche Prüfung, eine Abschlussprüfung. Man kriegt einen Ort gesagt, eine Zeit gesagt und muss da sein und dann wird man geprüft, was man wirklich weiß und wie gut man eine Sache vielleicht auch präsentieren kann, kann einem schon mal das Herz klopfen. So, aber jetzt stell dir mal vor, du kriegst nächste Woche einen Briefumschlag, darauf steht, streng vertraulich, bitte nur selber öffnen. Du machst ihn auf, dort drin steht, nächste Woche Pfullingen, Musterstraße 40, 10 Uhr, Dienstag. Anlass, eine Prüfung von Gott. Was würdest du denken? Was würde in dir vorgehen? Gott prüft dich. Das wäre nichts Belangloses wie vielleicht eine mündliche Prüfung zum Abitur oder so. Da würde es um zentrale Sachen gehen, um existenzielle Sachen, um dein Leben. Gott gibt nicht einfach irgendeine belanglose Prüfung. Da kann einem schon mal das Herz klopfen. Abraham wird von Gott geprüft oder getestet, kann man auch sagen. Was heißt es, wenn jemand getestet oder geprüft wird? Es zeigt, wie jemand wirklich ist. Ob es nur Show ist, was jemand gesagt hat, oder ob wirklich was dahinter steckt. Und normalerweise bringt das Schwierigkeiten und Elend mit sich. Das Volk Israel wurde in der Wüste immer wieder geprüft. Gott hat gesagt, ich gebe ihnen Tests, ich gebe ihnen Prüfungen, um zu sehen, ob es stimmt, wenn sie sagen, ja, sie folgen meinen Anweisungen. Weil das hat Israel gesagt, wir folgen den Anweisungen unseres Herrn. Und dann sagt Gott, okay, ich teste sie mal, ich gebe ihnen einen Tag oder mehrere Tage, wo sie richtig Durst haben und es ist kein Wasser da. Wie reagiert Israel? Was ist da? Glauben sie ihrem Gott? Sind sie ihm gehorsam? Vertrauen sie auf ihn? Oder er lässt sie hungern? Und sie fragen sich, wie sie je Essen haben können. Was machen sie? Und wir wissen es, sie denken oft, ach, wären wir in Ägypten geblieben. Da ist kein Glaube da gewesen, ja, der sagt, okay, unser Gott ist mächtig, unser Gott ist treu, er wird uns doch hier durchhelfen. Nein, Israel hat den Test oft nicht bestanden, oft versagt. Abraham wird also von Gott getestet und geprüft. Und es soll ans Licht kommen, ob Abraham wirklich einen Glauben besitzt, der Gott alles zutraut, der ihm in allem vertraut, egal was für eine Einzelheit das mit sich bringt, wie schwer auch immer das sein mag. Und er sollte getestet werden, ob Abraham bis ins letzte Detail gehorsam ist und er alles macht, was Gott verlangt. So, und Abraham, lesen wir hier, hat er auch die perfekte Haltung dazu. Ja? In Vers 1 immer noch, Abraham wird gerufen, Abraham. Und Abraham sagt, hier bin ich. Mal ganz ehrlich, unter uns, wer würde nicht sagen, hier bin ich, wenn Gott einem diesen Sohn geschenkt hat, auf den man schon immer gewartet hat. Für so einen Gott machen wir alles, oder? Dieser Gott ist gut, dieser Gott, der ist toll, der ist perfekt, der ist treu. Was auch immer er jetzt von mir fordert, ich mach's, denkt sich vielleicht Abraham. Wirklich alles, was er fordert, Abraham, wirklich alles? Wie sieht's damit aus? Vers 2. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh. Erstmal nur so weit, bis hierhin. Nimm deinen Sohn, klar, kann ich machen. Den einzigen, den du lieb hast, Isaak, ja, den nehme ich. Ismael ist sowieso schon weg, ich nehme den Isaak. Was soll ich mit ihm machen? Und Gott sagt, geh. Und ich denke, hier hat Abraham schon gedacht, oh nein, bitte nicht. Warum denke ich das? Nur schon bei diesem Wort geh. Dieses geh hat Abraham schon mal gehört. Ziemlich am Anfang von seinem Weg mit Gott. Ja? Das erste Mal, als er geh gehört hat, war in 1. Mose 12. Und was hat das damals bedeutet? Lasst uns das mal lesen. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Sprich, Abraham, trenne dich von allem, was dir lieb ist, von allem, was dir bekannt ist und geh irgendwo hin. Ich sag dir noch nicht mal wo, ich sag dir dann irgendwann schon, ich zeig dir dann schon wohin. Das erste Geh, das Abraham in seinem Leben gehört hat, war ein Geh hat bedeutet, dass er sich von allem, was hinter ihm war, trennen musste. Von was muss er sich diesmal trennen? Wir lesen in Vers 2 weiter. Geh in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Interessante Parallele, auch hier, den Berg, den ich dir dann nennen werde. Es ist sehr interessant, wie parallel diese beiden Abschnitte sind. Und für Interessierte, ich habe gelesen, im Hebräischen steht hier für Geh, Lech Lecha. So, und Lech Lecha ist anscheinend eine recht ungewöhnliche Formulierung, wenn man jemandem sagen will, geh. Also man könnte theoretisch nur sagen, Lech, wenn ich richtig weiß. Ich hatte mal Hebräisch, aber es ist lange her. Das würde ausreichen. Lech heißt geh. Lech Lecha ist irgendwie so ungewöhnlich. Geh für dich, so ungefähr könnte man es übersetzen. Und wenn es, wie gesagt, ich habe es nachgelesen, ich habe es nicht nachgeprüft, anscheinend kommt es nur an diesen beiden Stellen bei Abraham vor. An allen anderen Stellen, wenn jemand zum Gehen aufgefordert wird, wird es irgendwie anders formuliert. Heißt, Abraham weiß ganz genau, jetzt kommt wieder was Hartes auf mich zu, weil das erste Mal war schon hart. Und er muss sich nun von etwas trennen, was noch mal viel härter ist als damals, als er sein Land und sein Vaterhaus und seine Verwandtschaft verlassen sollte. Und Gott beschreibt es, von was er sich trennen muss, so unglaublich ausführlich. Es hätte gereicht, wenn Gott gesagt hätte, nimm deinen Sohn. Das hätte wirklich gereicht, weil, wie gesagt, Ismael war gar nicht mehr da. Abraham hätte verstanden, dass es um Isaak geht. Aber nein, er sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, was eigentlich streng genommen gar nicht stimmt, weil er hatte noch einen Sohn, aber das ist der einzige, der wirklich zählt. Das ist der einzige, der von seiner echten Frau sozusagen ist. Es ist der einzige, den er wirklich lieb hat. Es ist Isaak. Und Gott beschreibt es so ausführlich, damit Abraham spürt, wie kostbar das ist, was Gott jetzt von ihm fordern wird. Und nicht nur das, es ist nicht nur sein geliebter Sohn, den er opfern muss, es ist auch so, dass davon noch so viel mehr abhängt. Wie gesagt, es sollte eine Riesennation aus Isaak kommen und die ganze Welt, die ganzen Nationen der Erde sollten durch diesen Sohn letztendlich gesegnet werden, durch diese Linie, die über Isaak gehen sollte. Und das alles soll Abraham abschneiden, opfern. Jemand hat es so schön formuliert: In der Vergangenheit wurde von Abraham gefordert, dass er alle Brücken hinter sich abbricht. Und jetzt wird von ihm gefordert, dass er auch noch alle Brücken vor sich abbricht, dass nichts mehr bleibt als er und sein Gott allein. Abraham würde wirklich nichts mehr bleiben. Was Gott hier fordert, ist enorm. Und durchweg, durch den ganzen Text wird es immer wieder betont, immer wieder, ich glaube 10-mal wird in diesem Abschnitt dein Sohn gesagt, kommt dieses Wort Sohn vor. Und den soll er als Brandopfer darbringen. Ich bin mir nicht sicher, was Abraham damals schon unter einem Brandopfer verstanden hat, weil das Gesetz mit den ganzen Opfern, das kam natürlich viel später. Später wurde auf jeden Fall festgelegt, dass ein Brandopfer ein Opfer sein soll, das komplett aufgezehrt werden sollte, das komplett verbrannt werden sollte. Es gab einige Opfer, wo einiges noch übrig bleiben durfte, sozusagen, wo nur das Fett oder so verbrannt wurde. Aber ein Brandopfer, da durfte nichts mehr von übrig bleiben. Sein Sohn würde komplett in Rauch aufgehen. Und mit diesem Sohn auch die komplette Zukunft Abrahams. Es ist kaum auszumalen, was in Abraham wohl in dieser Nacht vorgegangen sein muss. Und er wird sich sicherlich vieles gefragt haben. Habe ich das gerade richtig gehört? War es vielleicht nur ein Traum? Das wäre nicht das erste Mal, dass Abraham geträumt hätte. Hat wirklich Gott gerade von mir gefordert, meinen Sohn umzubringen? Hat Gott nicht gesagt, dass Menschenblut nicht vergossen werden soll? Was fordert er denn da von mir? Soll ich meine Frau einweihen? Soll ich mit ihr drüber sprechen? Wird sie es verkraften? Sie verliere ich doch bestimmt auch, wenn ich jetzt wirklich meinen Sohn umbringe. Eine Mischung von Enttäuschung, Deprimiertheit, Verwirrtheit, vielleicht Wut und sicherlich eine ganze Reihe von Gefühlen, für die es nicht mal Worte gibt, müssen in Abraham in dieser Nacht zugegen gewesen sein. Es ist schwer vorstellbar, dass in dieser Nacht Abraham auch nur ein Auge zugemacht hat. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn wir in Vers 3 lesen, dass Abraham am Morgen früh aufstand. Seinen Esel sattelte, seine Knechte mit sich nimmt, seinen Sohn Isaak, dann das Holz spaltet und sich dann aufmacht und dorthin geht, wo Gott es ihm gesagt hat. Ich finde, an diesem Vers 3 sind drei Dinge ziemlich eigenartig. Die erste Sache ist die Reihenfolge, in der Abraham vorgeht. Ich meine, warum sattelt man zuerst seinen Esel, holt dann die ganzen Knechte, seinen Sohn und spaltet dann erst das Holz und zieht los? Ich hätte es anders gemacht. Erst das Holz spalten und dann eben den Esel satteln, weil man das ja wahrscheinlich dort drauflegen wird oder halt den Knechten geben. Abraham macht es irgendwie auf eine interessante Reihenfolge. Vielleicht, ich weiß es nicht, es ist natürlich nicht gesichert, aber es könnte sein, dass Abraham, also dass sie einfach gezeigt wird, Abraham ist verwirrt. Was macht er? Er weiß nicht, was er tun soll. Er macht halt irgendwas, weil er muss ja losgehen, es ist unumgänglich. Und dann fällt ihm ein, okay, das Holz muss er ja auch noch spalten und bringt alles ein wenig durcheinander. Abraham ist, was muss auch in seinem Kopf alles vorgehen? Eine zweite Sache, die ich interessant oder eigenartig finde, ist, dass Abraham überhaupt was macht. Abraham ist reich. Abraham hat genug Knechte, die seine Esel satteln können, dieses Holz spalten können. Er ist 100 Jahre alt oder noch älter wahrscheinlich. Mit 100 hat er seinen Sohn gekriegt. Er hat bestimmt schon einen kaputten Rücken. Aber er spaltet das Holz. Er sattelt die Esel. Warum? Weil es einfacher ist, mit so einer Last, mit so einem Auftrag irgendetwas zu machen, sich in irgendeine Geschäftigkeit zu flüchten, als einfach nur da zu sitzen und ständig durch seinen Kopf gehen zu lassen, ich muss meinen Sohn umbringen. Eine dritte Sache, die ich eigenartig finde und nochmal viel verblüffender als alles andere, ist die Tatsache, dass Abraham einfach gehorsam ist, ohne auch nur ein Widerwort von sich zu bringen. Weil so kennen wir Abraham nicht. Abraham ist nicht jemand, der schweigt und der einfach immer alles abnickt und akzeptiert, was Gott sagt. Wir erinnern uns, einige Kapitel zuvor hat Gott gesagt, er will eine Stadt oder zwei Städte zerstören, Sodom und Gomorra. Und Abraham ist schon wortgewandt. Er sagt, Moment mal Gott, du bist doch gerecht. Du wirst doch nicht gerechte Leute mit Ungerechten zerstören. Was ist, wenn sich 50 Leute in dieser Stadt finden? Und manchmal, also wenn man so überlegt, was Abraham da macht, das kommt einem richtig vermessen vor. Ja, jetzt akzeptier doch, wenn Gott etwas sagt. Aber nein, er diskutiert recht regelrecht mit Gott. Gott sagt, mit 50 Gerechten in dieser Stadt werde ich diese Stadt nicht zerstören. Abraham sagt, okay, was ist, wenn 5 weniger als 50 sind? Auch dann nicht. 40, 30, er handelt ihn runter, sozusagen, bis auf 10 Leute. Abraham ist keiner, der nichts zu sagen weiß, wenn Gott irgendetwas macht, was ihm komisch vorkommt. Hier wird ihm gesagt, geh hin und opfer deinen Sohn als Brandopfer. Wir hören nicht ein Sterbenswörtchen von Abraham. Abraham gehorcht. Er tut es. Sie ziehen los. Wir lesen, dass die ganze Reise 3 lange Tage dauert. Auch da, ich denke, es wäre einfacher gewesen, wenn es vielleicht 2 Stunden gewesen wären, die Abraham hätte laufen sollen, er hätte es schnell hinter sich bringen können. Aber nein, er muss hier 3 Tage lang mit diesem Gebot, das Gott ihm gegeben hat, im Kopf laufen, überlegen, zweifeln. Und irgendwie muss er auch noch, er kann ja nicht auf dieser ganzen Reise gar nichts reden. Da wäre irgendwas, würde doch was auffallen. Vielleicht ist den Leuten auch aufgefallen, den Knechten und seinem Sohn. Er muss 3 Tage durchziehen mit den größten Qualen, wo er sicherlich Zweifel bekommen hat, sicherlich sich überlegt hat, nein, ich brech ab. Ich brech's ab. Sorry, es ist zu viel, Gott. So viel kannst du nicht von mir verlangen. Aber er geht weiter und zieht's durch. Und wir lesen, dass er am 3. Tag, in Vers 4 lesen wir das, seine Augen erhoben hat und hat den Ort von Ferne gesehen. Sicherlich auch ein unglaublich großer, schwerer und vielleicht auch Horrormoment für Abraham. Vielleicht können wir uns noch vorstellen, wir kennen das ja jetzt nicht mehr wirklich, wie Leute früher in den Krieg gezogen sind und wirklich noch marschiert sind und auch die ganze Zeit sich mental auf eine harte Schlacht vorbereiten mussten. Und irgendwann sieht man in der weiten Ferne plötzlich diese Männer, vielleicht blutrünstige Männer, die gleich auf uns losstürmen werden und wirklich kämpfen werden bis auf Leben und Tod. Dieser Moment, wenn wirklich der Feind am Horizont erscheint. Ich glaube, Abraham hat mehr Terror und Schrecken erlebt als jeder Krieger vor ihm in einem Kampf, als er diesen Ort gesehen hat. Dort musste er in ein paar Stunden seinen Sohn umbringen. Und das musste wirklich er machen. Er konnte es nicht mal jemand anderen machen lassen. Und dann lesen wir in Vers 5. Wir hören Abraham in Vers 5 das erste Mal etwas sagen seit diesem Gebot, das er bekommen hat. Er spricht zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und mein Sohn wollen dorthin gehen. Falls ihr mitgelesen habt, habt ihr gemerkt, dass ich es falsch gelesen habe. Er bringt es nicht über seine Lippen zu sagen, mein Sohn. Er sagt, ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Vielleicht hat er ihn schon in Gedanken abgeschrieben und kann ihn nicht mehr mein Sohn nennen, weil in ein paar Stunden wird er es nicht mehr sein. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann doch diese verblüffende Aussage. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Unglaublich. Was sagt Abraham hier? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich habe auch in einigen Kommentaren nachgelesen. Manche denken, ja, es könnte tatsächlich sein, dass Abraham hier einfach verschleiern will, was er wirklich vorhat, was verständlich wäre, weil ich glaube nicht, dass er es übers Herz gebracht hätte, seinen Knechten zu sagen, ja, ich muss dorthin gehen und meinen Sohn opfern. Vor allem seinem Sohn wollte er es auch noch nicht sagen. Und dass er es einfach irgendwie verschleiert hat, was er hier sagt. Oder dass er hier einfach lügt. Oder, und letztendlich denke ich, ist doch das die wahrscheinlichste Möglichkeit, er hat es wirklich geglaubt, dass sie beide zurückkommen werden. Auch wenn es gegen jede Logik ist, gegen jede Erwartungen, glaube ich, dass Abraham das tatsächlich geglaubt hat, wie unwahrscheinlich das auch sein mag. Wir können mal dazu den Hebräerbrief aufschlagen, weil der Hebräerbrief, der geht auf diese Stelle ein und erklärt letztendlich, was für eine Überzeugung Abraham tatsächlich hatte. Hebräerbrief, Kapitel 11, Hebräer 11, die Verse 17 bis 19. Dort steht: Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde. Und er opferte den Eingeborenen. Er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war: In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiedererhielt. Ich finde es faszinierend, was Abraham hier geglaubt hat. Ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, wie seine Argumentation in seinem Kopf wohl ausgesehen haben könnte. Gott hat Abraham einen Sohn versprochen, das hat er auch eingehalten. Er hat versprochen, dass aus ihm eine große Nation kommen würde, in ihm, in Isaak, ein großer Same kommen würde. Das war noch nicht eingetreten. Und auf der anderen Seite muss er jetzt diesen Sohn, aus dem viele Leute noch kommen sollen, umbringen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hat Gott gelogen, er hat Unrecht und es stimmt nicht, dass noch eine große Nation kommen würde. Aber das kann nicht sein, das weiß Abraham, das kann nicht sein. Gott ist treu, er hat bewiesen, dass das stimmt, was er sagt. Also ist die zweite Möglichkeit die, dass wenn ich meinen Sohn umbringe, wenn er in Rauch aufgeht, dass Gott es irgendwie schafft, dass Isaak wieder zurück auf die Erde kommt. Weil wenn in ihm diese Nation kommen soll, dann muss er wieder aus den Toten zurückkommen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und ich finde es faszinierend. Er hat noch nie eine Totenauferweckung miterlebt. Ja, das gab es dann hin und wieder ganz, ganz selten mal im Alten Testament. Oder dann, klar, mit Jesus Christus, der aus den Toten auferstanden ist, aber das wusste Abraham alles noch gar nicht. Also für uns wäre es, sage ich mal, leichter zu glauben. Ich weiß nicht, wer von uns wirklich glauben würde, dass, wenn man jemanden umbringt, dass Gott ihn dann wirklich auch wieder zum Leben erwecken könnte. Aber für Abraham war es noch mal viel, 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 viel schwieriger. Er hat es noch nie erlebt. Und ganz ehrlich, so viel wusste er auch noch nicht über seinen Gott. Ich meine, wir sind am Anfang von der Bibel. Er hatte noch nichts, wo er lesen konnte, wo er drüber nachdenken konnte. Er hatte einfach ein paar Erlebnisse, ein paar Ereignisse mit seinem Gott. Und auf die hat er vertraut. Ein unglaublich großer Glaube. Nicht umsonst ist Abraham der Glaubensheld schlechthin. Und Abraham hat einen Glauben, der vorbildlich ist und der nachgeahmt werden will. Wir lesen im Römerbrief, Kapitel 4, dass Abraham ein Vater von allen Gläubigen ist, ob es Juden sind oder Heiden, ein Vater von allen Gläubigen. Und dann lesen wir dort, die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte. Abraham hat es uns vorgemacht, er ist den Weg gelaufen und wir sollen in seinen Fußstapfen nachwandeln und ein Vertrauen in Gott haben, das ihm tatsächlich alles zutraut. Wir lesen weiter in Vers 6, dass dann Abraham das Holz zum Brandopfer nimmt und es auf seinen Sohn legt. Er selber nimmt das Messer in die Hand und das Feuer. Und so gingen die beiden miteinander. Mit den Mordinstrumenten, die seinen Sohn umbringen sollten, gehen sie jetzt. Ich weiß nicht, wie lang es noch war. War es eine halbe Stunde? Waren es zwei Stunden? Den Ort konnte man schon sehen. Ja, und Isaak denkt sich, okay, wir gehen jetzt opfern. Können wir machen. Haben sie bestimmt schon öfter gemacht. Aber ihm brennt eine Frage auf der Zunge. Und zwar fehlt etwas gewaltig Wichtiges. Etwas, ohne das ein Opfer einfach nicht möglich ist. Nämlich das Tier, das Lamm zum Brandopfer. Es ist nicht da. Und Isaak fragt, wo ist es? Ich kann mir gut vorstellen, diese Frage hat sich schlimmer angefühlt, als wenn das Messer, das Abraham in der Hand gehalten hat, in sein Herz gefahren wäre. Ja, wo ist das Lamm, Abraham? Sag's mal deinem Sohn. Sag ihm, dass er es ist. Was soll Abraham sagen? Und er tut das Einzige, was in dieser Situation möglich ist. Er spielt den Ball zu Gott. Er wirft sich auf seinen Gott. Was anders bleibt ihm nicht übrig? Mein Sohn, Gott, wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Keine Ahnung, ob noch eins kommen wird oder nicht. Wir vertrauen auf ihn. Und sie gingen beide miteinander. Auch wieder so eine, finde ich, so eine schöne Feinheit, so einfach schöne literarische Feinheit auch, wie das eingerahmt ist. Sie gingen beide miteinander, dann lesen wir einen kurzen Dialog zwischen Vater und Sohn und dann gingen sie weiter, beide miteinander. Und sie kommen an den Ort, den Gott dem Abraham genannt hatte. Und jetzt merken wir hier, dass das Erzähltempo sich verlangsamt. Das bedeutet, jetzt wird es nochmal alles ausführlicher beschrieben. Bisher ging alles ziemlich schnell. Diese Dreitagesreise, die war schnell vorüber. Aber jetzt wird's explizit. Wir lesen jede einzelne Handlung, die Abraham macht. Er baut einen Altar. Wie gesagt, sicherlich nicht zum ersten Mal. Er ist es gewohnt. Er schichtet das Holz auf. So macht man das. Isaak denkt immer noch, wo ist das Lamm? Und plötzlich, ich weiß nicht, ich kann mir diese Situation nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, bindet Abraham den Isaak. Und mal ganz ehrlich, der ist über 100 Jahre, dieser Abraham, und der Isaak ist stark genug, um Holz zu tragen. Also so ganz, ich denke Isaak, wenn er vor allem in Todesangst ist, er hätte sich wehren können. Aber irgendwie klappt es, dass Abraham den Isaak bindet. Und man fragt sich, ob Isaak hier letztendlich sogar auch einfach bereit war. Wenn Gott es gesagt hat, dann ist er bereit zu sterben. Was auch ein unglaubliches Bild ist auf das, was später passieren wird, worauf wir noch eingehen werden, wo ein anderer Vater, ein himmlischer Vater, seinen Sohn als Opfer darbringen soll. Und wir lesen, dass Abraham seine Hand ausstreckt und das Messer anfasst, um seinen Sohn zu schlachten. Er ist tatsächlich bereit, bis zum bittersten Ende durchzugehen. Er war bereit, ihn zu schlachten. Und ich möchte, dass wir hier tatsächlich mal pausieren und noch nicht weiterlesen. Und hier mal einfach über uns reflektieren. Weil die Sache ist, wir kennen die Geschichte, wie sie weitergeht. Wir wissen, jetzt wird der Engel rufen, du musst es nicht tun. Lass es, tu ihm rein gar nichts. Und das ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, vielleicht ein kleiner Nachteil für uns, dass wir es halt schon kennen. Abraham kannte es nicht. Er wusste nicht, dass gleich eine Stimme kommen würde, die sagen würde, er soll es lassen. Okay? Und das macht es zu einer echten Prüfung. Er hatte keine Ahnung, dass er es dann doch nicht tun musste. Er hat es nicht einfach gemacht und dann gewartet, wann kommt die Stimme. Nein, er hätte es durchgezogen. Und ich möchte, dass wir hier uns die Frage stellen und gefallen lassen, was sind wir eigentlich bereit zu opfern? Oder anders gefragt, was würde uns davon abhalten, weiter mit unserem Gott zu gehen und weiter zu tun, was auch immer er sagt? Es ist eine Sache zu sagen, ich wäre bereit, alles für meinen Herrn hinzugeben. Und klar, das singen wir und das bekennen wir und ich glaube und hoffe, wir meinen es wirklich ernst, aber es ist eine andere Sache, das wirklich durchzuziehen. Wärst du wirklich bereit, alles hinzugeben? Und was, wenn es nächste Woche wäre? Ein Szenario, das vielleicht etwas grausam ist, das aber nicht komplett unmöglich ist, das früher oder später auch hier kommen könnte, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein Szenario, das viele Menschen auf dieser Welt durchmachen. Es ist folgendes: Jemand kommt und sagt, wenn du sagst, dass du Christ bist, dann werde ich dich umbringen und deine Familie. Du hast die Wahl. Sage dich los von deinem Herrn und lebe. Oder sage weiterhin, dass du an diesen Jesus glaubst und dann sieh zu, was wir dir antun werden. Ich weiß nicht, vielleicht macht ihr das auch manchmal. Manchmal gehe ich diese Gedanken durch. Ich höre dann auch von anderen Geschichten, wenn man von Nordkorea hört, wie Menschen dort gefoltert werden, nur weil sie einfach an ihren Herrn glauben. Und ich frage mich, wäre ich dazu bereit, mich zu opfern oder sogar noch schlimmer, meine liebe Frau oder wenn wir Kinder bekommen dürfen, wenn Gott sie uns schenkt, unsere Kinder. Was wäre, wenn? Wir hoffen, es passiert nicht, aber was wäre, wenn? Jesus hat einmal gesagt, wer mich verleugnet, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Jesus macht ziemlich klar, dass Nachfolge von ihm alles kosten wird. Und Jakobus der spricht auch über diese Stelle, der sagt uns, Glaube bringt Früchte. So, und wenn wir einen Glauben haben, der sagt, Gott ist mein Ein und Alles, dann ist im Fall der Fälle ein solcher Glaube auch bereit, alles andere dafür hinzugeben. Jeder kann sagen, ich glaube, dass Gott gut ist, dass er uns in sein Himmelreich nehmen wird. Und dass, wie Paulus es zum Beispiel sagt, die Leiden, wie schlimm sie auch sein mögen, hier auf dieser Erde, nicht ins Gewicht fallen, wenn man es vergleicht mit dieser Herrlichkeit, die da kommen soll, von der wir auch vorher wunderbar gesungen haben in den Liedern. Es ist eine Sache, das zu sagen, es ist eine andere Sache, es zu leben. Und ich bin ehrlich zu euch, ich sage, in so einer Situation, wenn es um mein Leben oder ums Leben meiner Frau gehen würde, ich kann euch nicht sagen, safe, ganz sicher würde ich standhalten und meinem Herrn treu bleiben. Ich hätte Angst, ich würde sagen, diese Kraft habe ich nicht. Aber meine Hoffnung, mein Glaube, mein Vertrauen ist, dass Gott größer ist als meine Schwäche und dass er mir die Kraft dazu geben würde. Deswegen denke ich, ein echter Glaube, wenn wir einen echten Glauben von Gott geschenkt bekommen haben, wir würden an ihm festhalten. Ein echter Glaube, der klammert sich fest an seinen Gott, ohne je loszulassen. Und das ist ein Trost. Aber wie kann ein echter Glaube das machen? Was glaubt denn ein echter Glaube? Ein echter Glaube, der glaubt erstens auf der einen Seite, dass der Tod oder das, was Menschen uns hier antun können, nicht das Schlimmste ist. Nein, ein echter Glaube, der glaubt, dass Gott schlimmere Strafen verhängen kann, als je ein Mensch dies tun könnte. Jesus sagt, dass wir nicht die fürchten sollen, die den Leib zu töten vermögen, sondern den fürchten sollen, der Leib und Seele zu töten vermag. Das ist die eine Seite. Die andere, die finde ich noch viel wichtiger, ein echter Glaube, der hat verstanden, dass unser Gott ein so viel größerer Lohn und unser Schild ist, als es je irgendein Ding auf dieser Erde sein könnte. Okay, weil das war, so hat sich Gott dem Abraham vorgestellt. Wenn wir in 1. Mose 15 lesen, interessant, da steht wieder, nach diesen Begebenheiten geschah es, dass das Wort des Herrn an Abraham erging in einer Offenbarung. Und dort steht, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und ein paar Verse später lesen wir, dass Abraham dem Herrn glaubte und das ihm als Gerechtigkeit angerechnet wurde. Und hier wird dieser Glaube in Kapitel 22 unter Beweis gestellt und es wird gezeigt, dass Abraham wirklich einen echten Glauben hatte. Warum? Weil er gecheckt hat, Gott ist besser als alles andere auf dieser Welt. Und egal, was mir genommen wird, egal, wie schlimm es hier sein wird, ich habe meinen Gott und auf diesen baue ich. Abraham opfert nicht jemandem seinen Sohn, wenn er nicht vollständig davon überzeugt ist, dass dieser Gott ihm so viel mehr geben kann, als es Tausende von geliebten Söhnen je sein könnten. Wisst ihr, und wenn wir es weiterdenken, dann merken wir können nicht gehorsam sein, wenn wir nicht verstanden haben, wer unser Gott ist und wie gut er ist. Und wie gut er es mit uns meint. Wir können nicht gehorsam sein, wenn wir nicht verstanden haben, dass sein Willen zu tun unsere größte Freude ist und seinen Namen zu tragen unsere größte Ehre. Wir können die Sünde nicht sein lassen, wenn wir nicht verstanden haben, dass unser Gott, dass Jesus so viel besser ist als Sex, Alkohol, Filme, Häuser, Autos, Macht, was auch immer. Wenn wir verstanden haben, dass er uns mehr Freude und Befriedigung geben kann als all das, dann ist Vertrauen und Gehorsam auf ihn möglich. Wenn er unsere Herzen ergreift und erwärmt, dann sind wir bereit, wirklich alles mit unserem Gott zu machen und für ihn zu tun. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich zu so einem Gottesbild? Und das ist natürlich die Preisfrage. Das würde, glaube ich, jeder von uns gern wissen und umsetzen. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die gilt es ein Leben lang rauszufinden. Wie wir so ein großes und schönes Bild von unserem Gott bekommen können. Und ich glaube, eine erste wichtige Antwort ist vielleicht, wir selber, wir können das nicht einfach so, oder? Wir können nicht einmal schnippen oder einen Schalter umlegen und sagen, ab sofort feiere ich meinen Gott über alles. Das funktioniert nicht. Es ist seine Sache, sich uns als so schön zu zeigen und so herrlich, dass wir nichts als ihn haben wollen und begehren. Es ist seine Sache, sich als der zu zeigen, der allein uns glücklich machen kann. Das kann man sich nicht einfach mal so aneignen. Das ist ein Geschenk von ihm an uns. Aber gleichzeitig bringt es uns nicht zum Nichtstun. Ja? Das bedeutet doch für uns jetzt nicht, ja gut, wenn wir es nicht können, dann mache ich halt gar nichts. Nein, weil es von ihm kommt, will ich Tag und Nacht nicht ruhen und wie diese Witwe an diesem Richter immer an ihm dranbleiben und ihn drum bitten, Herr, bitte, zeige dich mir als der Herrlichste. Offenbare dich mir, ich will dich sehen, ich will deine Herrlichkeit sehen. Das haben wir vorher gesungen und ich glaube, unser Gott macht es immer wieder, wenn wir hier zusammenkommen, wenn wir ihn gemeinsam anbeten, wenn wir auf sein Wort hören. Und wenn wir nach ihm suchen, mehr als nach Schätzen, dann wird er uns nicht fortstoßen und dann wird er uns sich selbst schenken. Und das wird für jeden genug sein. Und wisst ihr, ich glaube an dieser Stelle in 1. Mose 22, da gibt Gott so einen kleinen Hinweis darauf, wie grandios und großartig er ist. Wenn wir weiterlesen oder wenn wir uns diese ganze Stelle Revue passieren lassen oder einfach mal versuchen, Parallelen zu ziehen, dann merken wir, diese ganze Stelle weist auf eine Situation hin, die noch viel größer ist. Wir lesen hier von jemandem, von einem Sohn, der sein eigenes Holz tragen musste. Wir lesen von einem Sohn, der höchstwahrscheinlich bereit war, sich binden zu lassen und geopfert zu werden. Wir lesen von einer Dreitagesreise. Wir lesen von einem Vater und einem Sohn, von einem geliebten Sohn, von einem einzigen Sohn, von einem wirklich einzigen Sohn. Und diese Parallelen sind überwältigend und sie sind unglaublich. Und ihr wisst, es deutet darauf hin, auf das, was 2000 Jahre später passiert ist, als dort der geliebte Sohn am Kreuz hing, um von seinem Vater geopfert zu werden. Aber es gab einen entscheidenden Unterschied zwischen dieser Geschichte und der Geschichte, die 2000 Jahre später stattfand. Auf Golgatha fand kein Test mehr statt. Das war keine Prüfung mehr. Da war kein Widder da, kein stellvertretendes Opfer. Auf Golgatha musste ein Becher ausgetrunken werden, den unser Herr Jesus am liebsten an sich vorübergehen lassen hätte. Da kam auch keine Stimme mehr, die geschrien hat, tu deinem Sohn gar nichts mehr an. Da war nur noch eine Stimme, die geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Vater war bereit, sein Messer auf seinen Sohn niederfahren zu lassen. Und wir lesen im Jesaja, es hat ihm gefallen, ihn zu zerschlagen. Abraham war bereit, in seinen Augen etwas unvorstellbar Kostbares zu opfern. Aber letztendlich war dieser Sohn ein Mensch. Es war ein endliches Opfer. Ja, der Mensch war endlich, er war begrenzt. Gottes Opfer war unendlich. Und diese Kostbarkeit von diesem Sohn, Jesus Christus, sie konnte nicht gewogen werden. Da gab es nichts, was noch besser gewesen wäre. Ja, für uns gibt es immer etwas Besseres, unseren Gott. Für Gott, es war sein Liebstes. Er konnte nicht sagen, ja, ich gebe ihn und dann kriege ich halt noch was Besseres. Nein, nein, nein. Er hat sein Kostbarstes gegeben. Aus Gnade für uns. Und das nur, weil es gar keinen anderen Weg gab. Unsere Sünde war zu schlimm. Es ist keine andere Chance. Wir lesen in den Prophetenbüchern, dass Gott eigentlich kein Wohlgefallen hat am Menschenopfer. Ja, er sagt an einer Stelle im Jeremia, ich habe das nie geboten, es ist mir nicht mal in den Sinn gekommen, dass ihr Menschen opfern sollt. Wenn er an die Möglichkeit denkt, um uns zu retten und um unsere Schuld zu sühnen, fällt ihm nichts anderes ein als ein Kinderopfer. Etwas, was er von Menschen eigentlich verabscheut hat, ist die einzige Möglichkeit, um uns wieder mit ihm zu versöhnen. So einen grandiosen Herr haben wir. Er ist herrlich. Wenn wir dran denken, wie er, das haben wir vorher gesungen, am Kreuz hängt, um für vieler Sünder Schuld zu sterben. Ich glaube, dann kann wirklich unser Herz jauchzen, unserem großen Herrscher zujauchzen. Das ist unser Gott, so eine Liebe hat er und so schön ist er. Und ganz ehrlich, so einem Gott, und damit möchte ich schließen, so einen Gott zu kennen, ist unsere größte Ehre und so einem großen Gott zu vertrauen, unser größtes Privileg. Diesem Gott können wir glauben und für ihn unser Leben lassen. Danke fürs Zuhören. Amen.